Herzlich willkommen zu Machtspielchen, der Podcast von Lobby Control und dem Forum Umwelt und Entwicklung, unser Podcast zu Konzernmacht. Mein Name ist Nelly vom Forum Umwelt und Entwicklung. Wir sind eine Plattform für Umwelt- und Entwicklungs-NGOs in Deutschland.
Ich bin Max, ich arbeite bei Lobby Control, Initiative für Transparenz und Demokratie. Wir beschäftigen uns mit Machtspielchen von Konzernen, ihrem Lobby-Einfluss und den gesellschaftsschädlichen Folgen.
Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Max, hey, ich freue mich voll, dass wir endlich wieder zusammen im Studio sind.
Hallo Nelly.
Lange Zeit ist verstrichen, aber wir sind natürlich an den Themen dran geblieben und freuen uns mega, dass wir uns heute einem ganz besonderen Thema widmen, was uns eigentlich im tagtäglichen Leben begegnet, den meisten zumindest von uns, nehme ich mal an. Und zwar geht es ums Einkaufen. Und wenn wir so im Stadtbild schauen, also jeder von uns hat ja wahrscheinlich den einzelnen Supermarkt um die Ecke. Es gibt dann irgendwie einen präferierten Anbieter, zu dem wir vielleicht gehen. Und irgendwie, nehme ich jetzt mal an, wenn man das nicht richtig kritisch hinterfragt, denkt man, naja, es gibt ja schon noch eine gewisse Varietät, also Unterschiede, gibt ja unterschiedliche Anbieter. Und vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so eine erkennbare, starke Konzentration vom Lebensmitteleinzelhandel. Dem ist aber nicht so und ganz genau diesem Thema widmen wir uns heute, also Konzentrationsmacht im Lebensmitteleinzelhandel. Vielleicht magst du ein paar Sätze dazu sagen, Max.
Ja, sehr gerne. Du hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben. Wir haben ein hohes Maß tatsächlich an Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel, vor allem bei den Händlern, die dann am Ende die Produkte an uns verkaufen. Man spricht von den Big Four. Die Big Four im Lebensmitteleinzelhandel sind die Edeka-Gruppe, die Rewe-Gruppe, die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland und Aldi. Das sind eigentlich die vier Großen. Und das heißt jetzt nicht nur, das sind diese vier, die Namen kennen ja alle, die vermutlich diesen Podcast hören, sondern zu den Gruppen gehören dann nochmal einzelne weitere Supermärkte. Also zum Beispiel zu Edeka gehört Spar, Netto, Plus, Trinkgut, die wir ja auch alle kennen. Oder zur Rewe-Gruppe gehören zusätzlich zu Rewe auch noch Penny, Thom, Globus, Extra. Oder die Schwarzgruppe sind Lidl, Kaufland und Kaufmarkt. All diese vier Gruppen teilen sich ungefähr 80% des Lebensmitteleinzelhandelsmarkts auf. Und das ist tatsächlich eine hohe Konzentration, die Händler in eine privilegierte Position bringt, Preise zu verhandeln.
Okay, und genau diese Preisgestaltung und was das dann auch ganz genau für die, insbesondere die Erzeugerinnen heißt, also eine Gruppe an Akteuren, die wir jetzt hier auch noch mit ins Bild nehmen wollen, die für die Versorgungskette besonders wichtig sind. Also wir sprechen sozusagen vom Produkt, von der Erzeugung über die Weiterverarbeitung bis hin zur Verteilung bis eben zum Verkauf durch den Lebensmitteleinzelhandel. Und diesen Bereich hat sich für uns ein Experte ganz besonders angeschaut und du hast mit ihm gesprochen, Max.
Ja, Nelly, wir haben mit Kim Manuel Künstler gesprochen. Der arbeitet bei einer Rechtsanwaltskanzlei in Frankfurt, Schulte Rechtsanwälte, und beschäftigt sich insbesondere mit der Vermachtung von Märkten, also mit dem Kartellrecht, wie es in der Juristerei heißt, und vertritt zahlreiche Unternehmen gegenüber der Europäischen Kommission und dem Bundeskartellamt, berät aber auch darüber hinaus die Zivilgesellschaft. Er ist ein ausgewiesener Experte für den Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Er kennt sich mit einzelnen Produkten aus, insbesondere auch mit Milch und Milchprodukten. Das spielt eine große Rolle heute in unserem Podcast. Und wir haben versucht zu verstehen, warum es eigentlich gerade Horrorpreise gibt, warum die Preise explodieren. Wir haben versucht zu verstehen, ob die Preisexplosionen etwas mit der Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel zu tun haben.
Okay, spannend. Dann lass uns mal zusammen reinhören, worüber Kim und du im Einzelnen gesprochen habt.
Ja, dann herzlich willkommen, Kim, zu Machtspielchen. Heute beschäftigen wir uns mit Preissteigerungen. Wir haben ja eine massive Inflation, die sich auch in den Supermärkten bemerkbar macht. Wir haben Preisexplosionen, Horrorpreise heißt es überall. Wir haben Inflation aktuell von 10%, ist sogar ein bisschen zurückgegangen. Und man hat das Gefühl, wenn man einkaufen geht, dann geben wir 20 Euro mehr für den Wocheneinkauf aus, mindestens. Also Milchprodukte sind deutlich teurer geworden, Getreideprodukte. Wir haben sogar so Preissteigerungen wie bei Drogerieprodukten. Nivea habe ich gelesen, Beiersdorf. Die Seife kostet irgendwie 90% mehr. Was ist da los, Kim? Was ist da los?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Was die Inflation antreibt, da bin ich wahrscheinlich nicht mal ein Experte für, aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass das Folge der Krisen ist, die wir die letzten Jahre ja erleben müssen. Jetzt zuletzt eben auch dann der Angriffskrieg Russlands, der vor allem natürlich die Energiekosten treibt, aber auch sonst die ohnehin schon sehr belasteten Lieferketten mitunter auch nochmal stark einschränkt. In China haben wir immer noch das große Problem der dort weiterhin geltenden Corona- oder Covid-Politik, die das Ganze eben sehr stark auch einschränkt auf wirtschaftlicher Ebene, die Lieferketten auch da belastet. Wir haben unheimlichen Rückstau, was die Logistik, die internationale Logistik angeht. Und all das kommt jetzt eben zusammen. Und wenn wir dann über Lebensmittel sprechen, also allgemein können wir, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass die steigenden Energiekosten, die ja auch die Verbraucher dann noch zusätzlich treffen, finanziell sich überall niederschlagen, auch bei der Lebensmittelerzeugung und Produktion, auch beim Handel ehrlicherweise. Plus dann natürlich bestimmte Lebensmittel unter Druck geraten sind, weil die Ukraine da einfach ein wichtiger Lieferant war oder auch weiterhin ist, wenn wir über Getreide, Öl und so weiter sprechen, Sonnenblumen.
Aber reden wir mal über das Thema Milch. Milchpreise sind ja auch massiv gestiegen. Woran liegt das denn? Hat das auch was mit den multiplen Krisen zu tun, die wir überall erleben?
Naja, bei der Milch in der Tat muss man es ein bisschen anders sehen. Natürlich hat es auch mit Futterkosten zu tun. Das ist auch durchaus ein energiekostenträchtiger Sektor. Ja. Und eigentlich, und das ist ein bisschen das Verrückte daran, haben wir in Deutschland ja die letzten Jahre ein bisschen daran gearbeitet, dass die Lebensmittelpreise steigen. Denn die Lebensmittelpreise in Deutschland sind ja gerade im EU-Vergleich immer sehr niedrig gewesen und auch weiterhin, auch wenn man sich es jetzt anschaut in der Inflationsphase. Wir waren also da gerade auf einem Weg, dass die Verbraucher auch, die deutschen Verbraucher wohlgemerkt, bereit waren, mehr für Lebensmittel auszugeben. Und jetzt sehen wir eben, das trifft dann ein bisschen, kommt dann ein bisschen zusammen, dass diese Kosten dann eben auch steigen. Es kommt dann natürlich hinzu, man muss sehen, die Preisbildung, gerade bei Milch und Milchprodukten, die findet ja auch international statt. Also es wird ja sehr viel Milch auch international abgesetzt, auch über den Spotmarkt. Und dann, wenn es dann eben Probleme gibt in der lokalen Versorgung, zum Beispiel bei Milchproduktion in China, wenn die vor Ort Probleme haben, höhere Nachfrage als ein Angebot, dann kaufen die natürlich international ein und das treibt dann die Preise auch nochmal. Das heißt, wir in Deutschland zahlen mehr für unsere Produkte hier, selbst wenn die regional hergestellt sind, einfach weil der Weltmarktpreis steigt. Das können manchmal Effekte sein, die man gar nicht so vorhersehen kann. Denkt beispielsweise auch an die Milchpulverkrise in USA. Ja, durch die Verunreinigung dort eines der großen Hersteller. Das kann den Weltmarkt dann sehr schnell beeinflussen.
Aber darf ich das nochmal verstehen? Also wenn ich jetzt in Köln in den Supermarkt gehe, dann kriege ich schon eine Milch, die irgendwie in Deutschland oder im Umland produziert ist, oder kommt die irgendwie aus China?
Nein, die kommt aus Deutschland, weil wir in Deutschland ja sehr, sehr billig Milch produzieren, normalerweise ein Überangebot haben. Man muss sich das immer vor Augen halten. Wir produzieren in Deutschland so billig Milch, dass wir sie nach China transportieren. Deswegen, wir haben so viel davon hier vor Ort. Da kannst du in der Regel davon ausgehen, dass es regional.
Das heißt, die Gründe für die Preissteigerung, die wir gerade erleben, sind unterschiedliche, zum Teil der Krieg, zum Teil andere Krisen. Und trotzdem ist ja die Frage, gibt es noch irgendwelche anderen Effekte, die ja dafür sorgen, dass sozusagen Preise steigen? Wer profitiert da eigentlich am meisten? Sind es die Erzeugerinnen? Sind die Supermärkte? Wer hat da eigentlich das Sagen in diesem ganzen Prozess? Bis das bei mir auf der Ladentheke liegt.
Ja, also wenn wir da nochmal kurz beim Beispiel Milch bleiben.
Sehr gerne.
Dann hat das ganz, ist ganz interessant, was in der Wertschöpfungskette passiert. Also die Wertschöpfungskette, wenn wir darüber sprechen, dann reden wir erstmal beim Milchviehhalter, also beim Erzeuger. Ja. Dann haben wir die Molkereien. Es entsteht ja Rohmilch. Rohmilch ist schnell verderblich. Ja. Darf in Deutschland auch nicht direkt vermarktet werden, außer an diesen Milchtankstellen. Da kann man natürlich nur sehr kleine Mengen absetzen. Das heißt, der Milchviehhalter muss seine Milch an die Molkereien abgeben. Dort wird sie verarbeitet. Und dann geht es in den Handel, größtenteils eben in den LEH, der ist Lebensmitteleinzelhandel. Ja, und du hast halt mehrere 10.000 auf jeden Fall Milchviehhalter in Deutschland. Dann hast du irgendwie noch 20 relevante Molkereien und dann hast du 4 LEHs. Ja? Also einfach mal, um zu zeigen, wie da so ein bisschen die Verhandlungsmacht dann auch verteilt ist. Es gibt auch einen strukturellen Nachteil bei den Milchviehhaltern. Warum? Das ist ganz interessant, wenn ich mich mit denen unterhalte, sagen die immer, viele Verbraucher wissen gar nicht, dass eine Kuh kalben muss, damit sie Milch gibt. Das Problem ist ja, ich muss ja als Milchviehhalter vorher planen, wie viel trächtige Kühe habe ich. Und wenn ich die dann habe, dann geben die Milch. Und ich muss die auch melken. Ich kann die ja nicht sich selbst überlassen.
Das heißt, man ist in gewisser Weise abhängig davon, dass die Produkte definitiv abgenommen werden.
Genau, man kann eben
Wert zu erzielen.
Die Mengensteuerung ist nicht so gegeben.
Ja. Ja.
Die Planbarkeit ist deutlich schwieriger. So, das ist jetzt, wenn wir bei der Milch bleiben, zum Beispiel dann auf Erzeugerebene, also Verarbeiterebene, deutlich einfacher. Zum Beispiel kann man Milch unheimlich gut haltbar machen, ja, nicht nur durch die Produkte wie Käse und so weiter, sondern indem man die Milch in Milchpulver verarbeitet. Und Milchpulver kann man deutlich länger haltbar machen und natürlich dann auch deutlich leichter transportieren, international vermarkten und so weiter. Und ja. Das heißt, die Molkereien haben nicht ganz so sehr den Druck, sie sind deutlich flexibler. Und jetzt vielleicht ein aktueller Fall, der auch von der PLE, also der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, nach dem neuen UTP, also Unfair Trading Practices Gesetz, in Deutschland dann Agrar-OLKG, verhandelt wurde. Da hat eine Molkerei Folgendes gemacht. Die hat gesagt, unsere Energiekosten steigen, so wie es jeder im Moment natürlich auch sagt, und es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Deswegen zahlen wir den Erzeugern, also den Milchviehhaltern, 1 Cent weniger als bisher aus. Weil wir müssen diese Kosten irgendwie wieder reinbekommen. Das ist ganz interessant, ja. Also, weil so die Molkerei hat ja 2 Möglichkeiten. Sie kann entweder ihren Milchviehhaltern weniger Milchgeld auszahlen, oder aber sie sagt, ja, um diese Kosten reinzuholen, oder aber sie sagt, gut, das sind halt so die Kosten, die schlage ich drauf und die gebe ich weiter an die nächste Marktstufe. Das ist der Handel. Also insbesondere eben bei verarbeiteter Milch. Und das ist dann immer ganz interessant zu sehen. Dann sieht man auch, wie diese Machtverhältnisse, diese Machtkaskade eben von oben nach unten fließt. Ja? Die Macht ist da ein bisschen wie Wasser, ja? Fließt dann immer von oben nach unten. Und man eben nicht sagt, wir schützen die Erzeuger, die sowieso auch ja höhere Kosten haben und sich ja gar nicht, die können sich ja gar nicht mehr dagegen wehren. Ja? Was willst du machen? Ja? Du kriegst dann halt weniger Geld für ein Produkt, das du ja schon komplett geplant und finanziert hast. Und du hast vielleicht auch schon mit dem Milchgeld, das ja relativ, je nach Konstellation feststeht, hast damit vielleicht auch kalkuliert und kriegst dann gesagt, Pech gehabt. Ja? Und auch muss man leider sagen, in dem Fall hat die Plädes nicht beanstandet. Die hat gesagt, naja, es ist eine Genossenschaft und meine Genossenschaft, da sind die Milchviehhalter, ich sage es mal ein bisschen polemisch, ja selbst schuld, sie hätten ja die Genossenschaft anders lenken können und so, was eine Fantasievorstellung ist, dass die Milcherzeuger die Genossenschaften lenken können. Aber und so siehst du, wie diese Macht funktioniert. Mhm. Wenn ich darf, noch ein anderes Beispiel, was auch passieren kann.
Gerne.
Zum Beispiel Preise, die auch sehr stark gestiegen sind, sind die Preise für Biomilch. Und es stellt sich heraus, also im Handel, es stellt sich heraus, der Handel hat einfach schon mal die Preise angehoben, bevor überhaupt höhere Forderungen kamen. Ja, also der Handel hat so ein Stück weit antizipiert oder damit gerechnet oder darauf spekuliert, dass die Preise da steigen und dass die Verbraucher das auch mitmachen, weil sie zuletzt eben signalisiert haben, bereit sind, mehr auszugeben vor der Inflation. Und davon kam aber ein minimaler Bruchteil überhaupt nur beim Erzeuger an. Und das ist eben ein Problem, das dann entsteht. Und was du eben auch hast, dir fehlt dann, gerade bei der Biomilch zum Beispiel, also gerade bei Milchprodukten, dir fehlt dann der Binnenwettbewerb zwischen den vier großen Händlern, die ja mittlerweile irgendwas zwischen 80-90% Marktanteil haben in Deutschland, die vier großen LEHs, weil die haben es natürlich einfach, die gucken einfach, was der andere macht, passen sich an, verhalten sich bewusst parallel und haben dann sehr einheitliche Milchpreise. Das sieht man dann ja auch, wenn man durch die einzelnen Supermärkte geht. Und das hat Tradition, die bisherige, also auch schon vor der Inflation, die bisherige Tradition war eigentlich, Aldi macht die Milchkontrakte und alle anderen passen sich dann an.
Könnte man zugespitzt sagen, dass letztlich die vier großen Lebensmitteleinzelhändler die Preise diktieren?
Ja und nein. Nein, weil gerade der deutsche Verbraucher ist, was Lebensmittel angeht, weiterhin extrem oder sehr, nicht mehr extrem. Ich würde sagen, vor ein paar Jahren war er noch extrem. Jetzt würde ich sagen, er ist sehr preissensibel. Und das führt natürlich schon dazu, dass es einen Preiswettbewerb gibt. Aber natürlich gibt es, wie jetzt zum Beispiel bei dem Biomilchthema, durchaus Spielräume für die Händler durch diese Oligopolgeschichte, da Margen abzuschöpfen, die jetzt, wenn der Wettbewerb so hart wäre in allen Bereichen, wie sie immer behaupten, eigentlich dazu führen müsste, dass sie mehr oder weniger zu Grenzkosten verkaufen. Ja, das ist ja das Ideal des vollständigen Wettbewerbs und nicht dann so eine hohe Marge haben auf so ein Produkt, ohne das weitergeben zu müssen an die Wertschöpfungskette. Das heißt, es ist kein wettbewerbsloser Zustand. Das wäre auch falsch, das zu behaupten. Aber es ist ein Zustand, wo man sich mittlerweile relativ gleichförmig verhalten kann.
Du hast eben gesagt, das Bundeskartellamt hat eigentlich schon festgestellt, dass es hier ein Oligopol gibt, dass es hier vermachtete Strukturen gibt, aber dagegen vorgehen tut es ja trotzdem nicht. Warum nicht?
Also Oligopol, da sind wir ja beim Thema, wir hatten eben über Kartellverbot gesprochen. Ja, wenn man sich so überlegt, Kartellrecht, so drei Säulen, Kartellverbot, Fusionskontrolle, die auch ein spannendes Thema ist, gerade im LEH-Bereich natürlich, aber uns jetzt hier, glaube ich, nicht interessiert. Und die mittlere Säule ist quasi die Missbrauchsaufsicht, also die Kontrolle von marktbeherrschenden Stellungen. Und da gibt es die Einzelmarktbeherrschung, aber es gibt auch die Oligopolmarktbeherrschung, also wenn mehrere Unternehmen zusammen einen Markt beherrschen. So, und wenn das der Fall ist, dann kann sowohl eine Wettbewerbsbehörde als auch private Kläger können dann, wenn diese Marktstellung missbraucht wird, dagegen vorgehen. Da gibt es auch zum Beispiel den Preishöhenmissbrauch, ja, aber der wird von den Kartellbehörden quasi nicht angefasst, weil sie dann sagen, wir sind keine Preisbehörde. Was einerseits stimmt, andererseits, natürlich gibt es die Preishöhenkontrolle, die steht im Gesetz. Ja. Es ist eine politische Entscheidung als Behörde zu sagen, zum Beispiel auch bei den Tankstellenfällen. Ja. Es ist eine politische Entscheidung, eine verwaltungspolitische Entscheidung zu sagen, wir schauen uns im Einzelnen nicht an, wie die Preise zustande kommen und ob sie überhöht sind oder nicht. Das könnte man auch anders machen, wenn man wollte, aber das will man nicht. Das ist nicht die politische Linie des Bundeskartellamts und der Europäischen Kommission oder der meisten Wettbewerbsbehörden. So, was das Kartellamt durchaus gemacht hat in den vergangenen Jahren, ist, diese Verhandlungsmacht, die der Handel gegenüber den Herstellern hat, die zu überprüfen mit dem sogenannten Anzapfverbot. Also immer dann, wenn quasi der Handel eine Leistung verlangt, ohne eine entsprechende Gegenleistung anzubieten, dann hat das Kartellamt die Möglichkeit, da einzuschreiten. Da gab es auch schon Verfahren. Das ist so ein bisschen das Damoklesschwert. Und das nutzt das Kartellamt durchaus auch. Woran sie sich nicht trauen und niemals, glaube ich, auch trauen werden, wenn sie nicht zum Jagen getragen werden, ist quasi, zumal es auch schwierig für sie ist, jetzt mit dem, so wie das, wie die Gesetze im Moment sind, quasi in Richtung Entflechtung zu denken.
Entflechtung, was würde das denn heißen im Lebensmitteleinzelhandel? Würde das eine Rückführung dieser Marktkonzentration bedeuten und was bräuchte es dafür? Weil wir müssen gleich vielleicht doch nochmal auch zum Thema Fusionskontrolle kommen, aber lass uns erstmal über die Entflechtung sprechen.
Was würde es bedeuten, diesen Markt weniger vermachtet auszugestalten? Und was bräuchte es dafür?
Man muss klar unterscheiden, einerseits zwischen Aldi und der Schwarzgruppe und andererseits Edeka und Rewe. Warum? Aldi und die Schwarzgruppe, das ist quasi ein Unternehmen mit Filialen. Ja, die gehören alle zusammen. Rewe und Edeka sind Kartelle. Ja, das sind Einkaufs- und Markenkartelle. Das sind nämlich unabhängige Kaufleute, die einen, zwei oder auch mal 10 Supermärkte betreiben und die unter einer gemeinsamen Flagge und vor allem unter einem gemeinsamen Einkaufsvehikel operieren. Es gibt dann auch manchmal so Situationen, wird dann umgeflaggt, heißt es, da wechselt einer von Rewe zu Edeka oder umgekehrt. Ja, gleicher Supermarkt, also der gleiche Standort, auch der gleiche Kaufmann, der den betreibt, aber umgeflaggt, ja. Das heißt, Edeka und Rewe, das sind schon Kartelle, sind schon Kooperationen zwischen selbstständigen Unternehmen, aber sind erlaubte Kartelle. Aber natürlich könnte man sagen, dass bei den Preiskartellen, die wir vorhin besprochen haben, sagt man bei Einkaufskartellen häufig, naja, die sind nützlich, ja, die erzeugen positive Effekte, zum Beispiel indem die Verhandlungsmacht vergrößert wird, ja. Nehmen wir den Kaufmann, der einen Supermarkt hat. Klar, wenn der jetzt mit den ganz Großen dieser Zunft, den großen Lebensmittelherstellern verhandelt, ja, dann sieht er kein Land. Ja. Da haben die schon gar keine Lust drauf. Da sagen die, das ist so ein Aufwand, mit dir jetzt einzeln zu verhandeln. Ja. Der kriegt dann auch keine guten Preise. Ja. Von daher ist es auch verständlich, warum es so organisiert ist. Aber man darf auch nicht vergessen, es sind Kartelle. Es sind Einkaufskartelle, Rewe und Edeka, plus... Das machen die ja nicht nur auf nationaler Ebene. Es gibt ja auch diese europäischen Einkaufsgesellschaften. Und in jedem europäischen Land hast du eine ähnliche Konstellation. Du hast 3 bis 4 Lebensmitteleinzelhändler, die den Markt beherrschen gemeinsam. Und die gehen dann quasi noch so Einkaufskartelle länderübergreifend ein. Und das wäre der erste Anknüpfungspunkt. Ja? Zu sagen, auch hier einfach die Politik der Bewertung von Einkaufsgemeinschaften zu ändern, zu sagen, naja, wenn so eine Einkaufsgemeinschaft zu groß wird, zu mächtig wird, dann muss man sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also unter geltendem Recht wäre die einfachste Entflechtung zu sagen, ja, sorry Leute, Edeka, aber ihr seid jetzt mal ein bisschen zu groß geworden. Ihr müsst euch mal mindestens in 3, 4 Regionen aufteilen. Aber da bist du politisch, ist da einfach der Wille nicht da.
Jetzt bekommen wir ja mit der neuen Ampelkoalition eine Kartellrechtsverschärfung. Wird die was an der Situation ändern? Da ist ja ein Entflechtungsinstrument drin, also eine Möglichkeit, größere Marktkonzentrationen aufzuheben.
Ja, also das würde in der Tat, es ist jetzt ja gar nicht auf den LEH gemünzt, ich glaube, es hat Herr Mund jetzt auch nochmal, der Präsident des Bundeskartellamtes, nochmal geäußert, ohne jetzt da Entwarnung zu geben für den LEH. Ja, der ist sicherlich ein Kandidatenmarkt, aber das würde ganz wesentlich etwas ändern, denn bisher nennt sich ja auch dann die missbrauchsunabhängige Entflechtung. Bisher ist es so, dass wir im Kartellrecht eigentlich nur Dinge unternehmen können, also vor allem das Bundeskartellamt und die Europäische Kommission, wenn gegen Kartellnormen verstoßen wird. Also wie ich mein Beispiel eben gerade, diese Entflechtung des Kartells, ist im Grunde nur möglich, wenn das Kartellamt zum Ergebnis kommt, naja, die aktuelle Konstellation bei Edeka und Rewe verstößt gegen das Kartellverbot. Das müssten die positiv feststellen, müssten dann sagen, okay, um diesen Zustand abzustellen, müsst ihr euch aufteilen. Das heißt, du brauchst immer diesen Schuldvorwurf im Grunde. Du brauchst immer, es ist immer eine Penalisierung für ein kartellrechtliches Fehlverhalten. Das ist jetzt, wenn die 11. GBB-Novelle so umgesetzt wird, wird das anders. Da wird ins Zentrum gerückt die Frage, funktioniert eigentlich Wettbewerb oder funktioniert er nicht in einem konkreten Sektor? Besteht Wettbewerb, besteht er nicht? Es wird nicht gefragt, hat sich ein Unternehmen falsch verhalten und deswegen entflechten wir, sondern es wird einfach der Wettbewerb als Institution ins Zentrum gerückt und gefragt, funktioniert er nicht? Ja? Und dann könntest du auch ohne den teilweise eben auch schwer zu führenden Vorwurf und gerichtlich auch leichter angreifbaren Vorwurf, dass gegen eine kartellrechtliche Norm verstoßen wurde, könntest du eben sagen, sorry, liebe Unternehmen, kein Vorwurf an euch, aber wir müssen einfach sehen, unsere Aufgabe als Behörde ist es, Wettbewerb zu schützen als Institution. Und deshalb müssten wir hier mal Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel auch eine Entflechtung als sogenannte Ultima Ratio, als letzte Möglichkeit.
Ja, das ist ja eigentlich schon ein Drohinstrument und kann dadurch wirksam werden, nicht wahr? Also das heißt, diese Kartellrechtsverschärfung, die da von der Ampelkoalition kommt, die wäre ein großer Schritt voran, um möglicherweise auch Vermachtung im Lebensmitteleinzelhandel aufzubrechen.
Auf jeden Fall ist es von der ganzen Denkweise ein Paradigmenwechsel, weil du im Moment eben hast du eben immer dieses Schuldthema. Ja? Im Moment ist es so, völlig egal, ob der Wettbewerb in einem bestimmten Sektor sehr eingeschränkt ist oder nicht, entscheidend ist immer nur, hat sich mindestens ein Unternehmen nicht an die Regeln gehalten. Was ja, also wenn dein Ziel ist, im Wettbewerb als Institution zu schützen, ist es ja vielleicht auch gar nicht der richtige Ansatz. Weil es ja eigentlich dann egal ist, ob ein Unternehmen mit oder ohne Gesetzesverstoß dahin gekommen ist, weil es ja auch gar nicht darum geht, das Ziel ist ja gar nicht, Unternehmen zu bestrafen, sondern Wettbewerb wiederherzustellen. Und im Endeffekt nützt der Wettbewerb ja allen, auch wenn es konkret betroffene Unternehmen das in konkret oder anders sehen wird. Aber das Unternehmen muss ja auch anerkennen, es ist überhaupt nur in diese Position gekommen, weil es Wettbewerb gibt.
Ich würde gerne noch über zwei Punkte sprechen. Und zwar das eine ist das Thema Fusionskontrolle, das du eben schon benannt hast. Wie ist eigentlich zu dieser Vermachtung im Lebensmitteleinzelhandel gekommen? Wir haben ja tatsächlich auch da Fusionen gesehen, die zweifelhaft waren, wo das Bundeskartellamt sich auch beschwert hat. Stichwort Edeka Tengelmann. Edeka Tengelmann ist ein Fall gewesen, der durch ein Wirtschaftsminister, damals Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, durchgewunken wurde mittels der sogenannten Ministererlaubnis. Wie konnte es dazu kommen, dass diese weitere Vermachtung stattfinden konnte? Und was ist das Problem bei der Fusionskontrolle da?
Ja, also die Geschichte der Vermachtung auf Einzelhandelsebene, die ist älter als wir. Ja? Also wenn du schaust, es gab schon in den 70er Jahren Versuche des BMWI und auch damals schon die Warnungen davor, dass sich der Einzelhandel, da sind wir noch weit von dem entfernt, was wir heute haben. Ja? Ich kann mich auch noch erinnern, früher gab es ja bei uns zumindest kein Rewe, da lief das alles noch unter eigener Flagge, irgendwie Minimal und HL und was weiß ich was. Ja. Ja? Das ist ja so ein neuerer
Spar.
Trend. Aber die Spar zum Beispiel, genau. Interessanterweise in jedem Jahrzehnt, also seit den 70er Jahren, in jedem Jahrzehnt, du findest Spiegelartikel dazu, du findest wissenschaftliche Beiträge dazu, hieß immer, wir müssen da was machen, das ist gesellschaftlich einfach schlecht, dass sich dieser Markt weiter konzentriert. Und wenn er sich weiter konzentriert, dann kriegen wir es nicht mehr aufgebrochen. Und das ist so witzig, also theoretisch wäre es witzig, dass man in jedem Jahrzehnt dieselben Diskussionen führt, ja? Und die Konzentration immer weiter zugenommen hat. So, wie konnte das passieren? Eine Zeit lang hatte das Kartellamt da einfach eine sehr laxe Einstellung, beziehungsweise es hatte keine Schadentheorie. Ja, es hat da nicht gesehen, was es dagegen machen soll. Hat ja sogar noch, genau, Edeka Spar und dann auch Netto und so weiter, ja noch freigegeben. Und erst bei Edeka Tengelmann dann tatsächlich da einen Pflock eingeschlagen, gesagt, nein, das zumindest in der Größe, wie es geplant ist, funktioniert es nicht. Und in der Tat hat dann Sigmar Gabriel diese Ministererlaubnis, die es ja weiterhin auch gibt, genutzt. Und es war ja ein rein politisches Manöver. Ja, also die Begründung war ja dann Erhalt der Arbeitsplätze, was die Monopolkommission ja auch anders bewertet hat und so, die ja in dem Fall auch immer eine Stellungnahme abgibt. Ja. Und das zeigt eigentlich nur, dass dieses Instrument der Ministererlaubnis, also diese politische Einmischung dann ein Problem ist. Und sie sind in vielerlei Hinsicht ein Problem, wenn ich dazu noch ein paar Worte verlieren darf. Denn das Verrückte ist ja, das Bundeskartellamt sagt immer, und das auch nicht ohne Grund, das Kartellamt sagt immer, naja, so eine Fusion kann natürlich auch viele gesellschaftliche Folgen haben. Ja, Umweltschutz, zum Beispiel auch die Auswirkungen also soziale Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, ja. Und das Kartellamt sagt immer, das dürfen wir, das können wir gar nicht berücksichtigen, ja? Denn wir dürfen uns nur die wettbewerblichen Folgen anschauen. Also unser Maßstab gesetzlicher Maßstab ist, wie wirkt es sich auf den Wettbewerb aus? Ja, okay. Die Ministererlaubnis bricht das Ganze dann einseitig auf, indem der Minister dann sagen kann, wenn es auch andere wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Themen gibt, dann kann ich das auch freigeben. Aber warum bitte nur der Wirtschaftsminister? Warum muss der nicht andere Ministerien mit ins Boot holen? Und warum gibt es die Ministererlaubnis nur für den Fall, dass das Kartellamt einen Zusammenschluss untersagt und er es dann freigeben kann, obwohl wettbewerbliche Bedenken bestehen? Wieso gibt es nicht die Situation, dass das Kartellamt sagt, naja, wir geben den Zusammenschluss frei, weil unter wettbewerblichen Gesichtspunkten haben wir kein Problem damit? Warum gibt es dann nicht die Situation, dass ein Minister sagen kann, okay, aber Moment mal, ja, im Hinblick auf Umweltschutz oder Sozialschutz sehen wir das sehr kritisch, das möchten wir untersagen. Ja? Warum geht es nicht in die Richtung? Also das ist überhaupt nicht verständlich, warum es dieses Instrument gibt und wenn es es gibt, also wenn es dieses Aufbrechen geben soll, warum es nur so einseitig ist und bezogen alleine auf einen Minister. Ja? Also nur das Interesse eines Hauses hier ist überhaupt nicht nachvollziehbar.
Es klang immer wieder durch, dass diejenigen, die am meisten drunter leiden von der Vermachtung des Lebensmitteleinzelhandels, das sind die Erzeugerinnen und Erzeuger. Und natürlich am Ende auch die Qualität der Produkte? Frage?
Ja, also das ist ja ein ganz logischer Zusammenhang, dass wenn es jetzt Kostensteigerungen gibt, du die nicht weitergeben kannst, was machst du dann? Dann musst du einsparen. Dann musst du eben schauen, was hast du für Einsparpotenziale. Das heißt, dieser Kostendruck, der weitergegeben wird, so kaskadenmäßig von oben nach unten, ja, wird natürlich muss an der einen oder anderen Stelle zu Qualitätseinbußen führen. Ob das jetzt tatsächlich dann Qualität, ob das eine direkt spürbare Qualität ist, zum Beispiel, weil das Produkt dann auch wirklich objektiv schlechter ist, zum Beispiel, weil es schlechter schmeckt oder objektiv schlechtere Inhaltsstoffe drin sind, ja. Oder zum Beispiel dann die Kühe objektiv schlechter gefüttert werden. Oder ob das Dinge sind, die wir auf den ersten Blick gar nicht sehen, indem bestimmte Vorgaben nicht mehr erfüllt werden, die aber zum Beispiel dann schlecht sind für die Umwelt oder für die Gesundheit der Tiere. Ja, das, was wir als Verbraucher unmittelbar im Supermarkt dann gar nicht sehen oder spüren. Aber an anderer Stelle gesellschaftlich dann natürlich, wenn dann zum Beispiel auch die Belastung der Böden steigt, ja, wenn dann zum Beispiel Resistenzen entwickelt werden, weil die Antibiotika-Zugabe steigt, weil die Tiere kränker sind, weil zum Beispiel der Auslauf nicht mehr gewährleistet werden kann. Ja, all diese Dinge muss man im Kontext denken. Es ist ja, die Vorstellung ist ja, okay, der LEH drückt die Preise, und dann verdient der Erzeuger weniger. Aber so einfach ist es ja nicht. Ja? Sondern der Erzeuger wird ja irgendwie schauen, okay, wie komme ich jetzt damit zu Rande? Ja? Und ohne jetzt den Erzeuger was unterstellen zu wollen, wird es sicherlich auch der einen oder anderen Fall geben, wo dann auch gegen gesetzliche Vorgaben, wo die nicht mehr so nachgehalten werden können, wie es eigentlich notwendig ist. Oder selbst wenn es keine gesetzliche Vorgabe ist, wo du vielleicht zu Maßnahmen greifen musst, die für Tier, Umwelt und letztendlich dann immer auch Mensch nachteilig sind. Ja, und das ist, da wird häufig zu kurz gegriffen.
Kim, in 3 Sätzen, was muss sich ändern? 6 Sätze. Und keine Schachtelsätze.
Jetzt wird es wirklich schwierig. Offensichtlich ist die Handelsebene zu vermachtet und dafür braucht man eine effiziente Lösungsmöglichkeit. Die Einstellung in Deutschland, und zwar auf allen Ebenen, was den Wert von Lebensmitteln angeht und den Zusammenhang zwischen Lebensmitteln und Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klima und so weiter, muss sich fundamental ändern bis hin zu den Verbrauchern. Ja, und eigentlich, das sind die 2 Maßnahmen, die uns wirklich schon extrem weiterführen würden.
Super spannend. Vielen Dank an dich, Kim. Ich fand es einen total tollen Überblick Und ich finde, was für uns besonders klar geworden ist, wie extrem wichtig einfach diese Arbeit daran ist, zu überlegen, wie kann die Macht bestimmter Konzerne, bestimmter Konzentrationsprozesse zurückgedrängt werden, um die Kosten, aber auch die Gewinne ein bisschen gleichmäßiger über die gesamte Kette der Erzeugung zu verteilen, damit eben nicht nur die Erzeugerinnen auf den gesteigerten zum Beispiel Energiepreisen sitzen bleiben, im Endeffekt aber die Kosten ihrer Arbeit nicht weitergeben können, weil sie in so einem massiven Abhängigkeitsverhältnis sich befinden.
Ja, ich finde es total deutlich geworden, wie Marktmacht im Lebensmitteleinzelhandel dazu führt, dass krasse Abhängigkeiten entstehen und dass das auch Folgen hat für die Produktqualität für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Und gleichzeitig fand ich super, wie differenziert wir auch auf das Thema Inflation eingegangen sind und gemerkt haben, Moment mal, also die Preissteigerungen, die haben schon reale Gründe und trotzdem ist Marktkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel ein Riesenproblem, was wir unbedingt durch ein Aufbrechen der Vermachtung, vor allem der Händler, ja, auflösen müssen. Und ich würde noch einen Satz kurz ergänzen. Die Folge hat auch mal wieder gezeigt, dass Kartellrecht eine spannende Antwort darauf sein kann und eine politisch wirksame Antwort darauf sein kann, wie wir vermachtete Märkte aufbrechen und damit Vermachtung in der Gesellschaft insgesamt entgegenwirken.
Ja, schön, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank für euer Interesse. Danke, Max, dass du dieses interessante Interview mit Kim gemacht hast. Ich freue mich auch auf unsere nächste Folge, denn da sprechen wir auch ein bisschen darüber, was passiert denn eigentlich mit diesen enormen Gewinnen oder was könnte mit denen passieren, die bestimmte Unternehmen machen. Vielleicht ahnt ihr es schon ein bisschen, es soll über die Übergewinnsteuer gehen und wir schauen uns insbesondere den Bereich Öl und Gas an. Ansonsten für zukünftige Themen freuen wir uns auch sehr über eure Vorschläge. Was interessiert euch besonders in dem Bereich Machtkonzentration und Monopole? Schreibt uns auf Twitter, schickt uns eine Mail. Wir freuen uns und bis bald.